Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kepler-Salon zu einem anspruchsvollen und sehr interessanten Thema. Wie entsteht ein Tonsystem? Aristoxanes aus Tarent und seine antiken Schriften, also seine gelehrten Schriften aus der Antike. Mein Name ist Elfi Schulz, ich bin heute die Gastgeberin und bevor ich unseren Gast näher vorstelle, möchte ich noch einige Erklärungen zum Ablauf geben. Sie können jederzeit noch etwas zu trinken bestellen an der Bar. Es wird der Vortrag circa eine halbe Stunde dauern, aber wenn Sie dazwischen schon Fragen haben, können Sie natürlich gerne die Hand heben und bitte warten Sie aber auf das Mikrofon, weil alle Abende im Kepler-Salon werden aufgezeichnet und Sie können diese dann im Internet nachhören und damit die Qualität auch der Fragen gut zu hören ist, müssen Sie bitte das Mikro nehmen. Stefan Ikarus Kaiser hat sein Musikstudium am Bruckner Konservatorium Linz, Konzertfach und Klavier und Musiktheorie absolviert. Anschließend hat er das Studium der Musikwissenschaft und Fächerkombination aus Philosophie und klassischer Philologie an der Uni Salzburg absolviert. Ab 2002 war er in Rom zu einem längeren Forschungsaufenthalt. 2004 promovierte er an der Uni Wien. Seit 2001 ist er Stiftsorganist in der Zisterzienserabtei Willering. Und seit 2009 ist er für die Kommission für Musikforschung tätig mit Schwerpunkt Musikgeschichte der griechischen Antike und Geschichte der Kirchenmusik und Quellenforschung, insbesondere des 19. Jahrhunderts. Er veröffentlichte zahlreiche Publikationen, darunter seine neueste, die Fragmente des Aristoxenos aus Tarent. Er ergänzt, erläutert und übersetzt Stefan Ikarus Kaiser. Bitte um Ihren Vortrag.
Ja, ich möchte mich erstens einmal ganz herzlich natürlich bedanken für die Einladung zu diesem Vortrag, unweit von meinem Zuhause. Ich bin ja selbst ein Linzer und es freut mich sehr, dass gerade in Linz hier da auch ein Interesse an solchen doch sehr entfernten Themen gewissermaßen herrscht. Es freut mich insofern auch, dass dieser Vortrag eben zu Aristoxenos gerade in diesem schönen Gebäude stattfinden kann, in dem ja Kepler gewirkt hat. Und Kepler hat sich ja sehr mit der Musiktheorie auch auseinandergesetzt. Sein Hauptwerk, die Harmonicis Mundi, ist ja in Linz erschienen. Kepler war zwar jetzt eher auf der pythagoreischen Seite sozusagen, aber er hat natürlich Aristoxenos auch gekannt, hat sich sehr wohl mit Aristoxenos beschäftigt. Er hat auch eine Ausgabe von Aristoxenos besessen. Ich möchte vor allem auch meinen langjährigen Betreuer und Widmungsträger des Buches ganz herzlich begrüßen, Herr Professor Speyer aus Salzburg von der Universität Salzburg. Er ist heute extra angereist und er hat mich jetzt, kann man wirklich sagen, in den letzten Jahren intensiv begleitet, betreut und ich darf wohl sagen, dass ich ihm wirklich sehr viel zu verdanken habe, dass dieses Werk so entstanden ist, wie es auf dem Tisch liegt. Ich möchte auch einige Vertreter von der Bruckner-Universität ganz herzlich grüßen. Auch einige Freunde von der Kunst-Universität habe ich schon gesehen. Auch die möchte ich herzlich grüßen.
Es ist sozusagen ein Heimspiel.
Es ist ein Heimspiel und ich freue mich sehr, dass Sie auch so zahlreich erschienen sind natürlich. Ich habe also jetzt die Ehre, sozusagen Sie mit Aristoxenos ein wenig bekannter zu machen. Aristoxenos wurde in der Musikgeschichte als der Hauptvertreter, als der erste griechische Musiktheoretiker betrachtet und angesehen. Und als solcher ist er eigentlich in jeder Musikgeschichte, in jeder guten Enzyklopädie zur Musik, in jedem guten Lexikon auch zu finden. Allerdings ist das eben nur ein Teil seines literarischen Schaffens. Und wie sich in meiner Arbeit eben zeigte, hat sich Aristoxenos sehr wohl auch mit ganz anderen Fragen auseinandergesetzt, mit philosophischen Fragen, mit ethischen Fragen, insbesondere zur pythagoreischen Ethik, aber auch mit Fragen zur Medizin, Fragen auch der Biografik. Er erscheint also eine ganz wichtige Quelle in späterer Zeit für Biografien gewesen zu sein. Er hat also umfangreiche Biografien über Platon verfasst, über die Tragödiendichter, über Sokrates. Und er ist also sicherlich nicht so einseitig jetzt zu sehen, wie man das in der Musikgeschichte immer gemacht hat. Interessanterweise wurde natürlich sein Werk eben zunächst immer unter diesem musikalischen Aspekt gesehen, und man hatte sich eben auf diese Elemente Harmonika, so heißt also dieser eine Buchtitel, also Harmonika Stoicheia griechisch, konzentriert, aber das übrige Schrifttum wurde sozusagen ganz beiseite gelassen. Und das übrige Schrifttum ist nun wesentlich schwieriger überliefert, als dies in den Elementa Harmonica der Fall ist. Von den Elementa Harmonica existieren eben mittelalterliche Kodizes, in denen also zumindest Teile, auch das ist nicht vollständig überliefert, aber hier haben wir wenigstens einen größeren zusammenhängenden Text. Das übrige Schrifttum ist eben nur in sogenannten literarischen Fragmenten erhalten. Fragmente sind also jetzt nicht irgendwelche Zettelchen, die in irgendwelchen Archiven aufbewahrt sind und die man sozusagen mühsam zusammenstoppeln müsste, sondern Fragmente sind eben sekundär überlieferte Textzeugnisse in den Schriften späterer Autoren. Das bezieht sich jetzt sowohl auf Aristoxenos selbst, auf sein Wirken, als auf seine Person, als eben auch auf das, was er geschrieben hat. Also wenn jemand zum Beispiel ein Zitat aus Aristoxenos heraus nimmt und dieses eben überliefert, kann man das jetzt als Fragment sozusagen einstufen. Und ich habe also in meinem Buch, das jetzt eben erschienen ist, das war zunächst meine Dissertation und jetzt eben in überarbeiteter Version im Verlag Olms in Hildesheim, eine möglichst vollständige Sammlung aller literarischen Textzeugnisse, aller Fragmente des Aristoxenos. Also alles, was ich eigentlich über Aristoxenos finden konnte, und zwar, und der Anspruch ist kein kleiner eigentlich, in der gesamten erreichbaren Literaturgeschichte seit Aristoxenos bis zum Beginn der Neuzeit. Und Sie können sich vorstellen, dass man natürlich bei so einem großen Thema natürlich jahrelang hier sich in Archiven, in Bibliotheken umsehen muss. Ich habe das eben hauptsächlich in Rom natürlich gemacht, vor allem in der Vatikanischen Bibliothek und in der Bibliothek des Deutschen Archäologischen Instituts, die eben auch eine der größten altertumswissenschaftlichen Sammlungen weltweit darstellt. Und ich habe natürlich einerseits Handschriften studiert, aber weniger jetzt diesen kodikologischen Aspekt, sondern vor allem auch Textausgaben. Also es ging mir ja um die verfügbare Literatur, eben hauptsächlich griechische Autoren, byzantinische Autoren, lateinische Autoren, Cicero zum Beispiel kennt Aristoxenos natürlich auch, aber auch arabische Autoren, die ich dann in französischer Übersetzung zum Beispiel auch aufnehmen konnte. Also Al-Farabi zum Beispiel, ein bekannter arabischer Philosoph, auch dieser kennt natürlich Aristoxenos. Und es ist doch ganz interessant, wie weit sozusagen hier die Kreise eigentlich gehen. Wir wissen heute in der Philologie, in der Altertumswissenschaft, dass eben die Person, also jetzt wenn ich zum Beispiel Platon erwähnen darf oder Sokrates, eben immer auch literarisch vermittelt ist. Das ist eben ganz wichtig, das ist ja auch in einer solchen Fragmentausgabe kommt es ja auch eben sehr schön zutage. Es ist eben der literarische Aristoxenos, es ist der vermittelte Aristoxenos, um den es geht. Gerade bei Sokrates haben wir ja das schöne Beispiel, Sokrates selbst hat offensichtlich ja fast nichts oder wenig geschrieben, aber wir kennen ihn doch natürlich sehr gut durch Platon, durch Xenophon. Und so ähnlich muss man sich das auch hier vorstellen, es gehört zusammen, es ist eine Einheit. Also das ist nicht ein Zitat, was halt sozusagen sekundären Charakter hat, sondern es gehört wirklich zum Schrifttum selbst dazu. Es ist, wenn also ein späterer Autor das erkennt und das für wichtig befindet, es zu zitieren und daraus schöpft sozusagen, dann wirkt der Aristoxenos gleichsam fort sozusagen. Also das ist eine Einheit eigentlich. In der Antike muss man sich das eben anders vorstellen, als wir haben ja heute diesen kritischen, historisch-kritischen Aspekt. Wir wollen also zitieren, wir wollen das ganz genau zergliedern und so weiter. In der Antike wurde einfach weiter überliefert, man hat auch in der Nachantike, man hat weiter geschrieben, man hat Dinge aufgenommen, man hat Dinge weiter verändert, ohne Autorennennung oder nur sporadisch, dass man eben dann irgendwann schreibt, das habe ich bei dem und dem Autor gelesen. Und genauso ist es eben auch bei Aristoxenos. Also der geschichtliche Aristoxenos ist eben mit dem Entwurf seiner Persönlichkeit nur bedingt identisch sozusagen. Sein Verdienst war es natürlich, das Thema der Musik, das Thema der Musiktheorie aus dem Gesamtverband der in der Antike als Philosophie bezeichneten Wissenschaften herauszulösen. Und er stellte dieses neue Fachgebiet eben unter Anwendung einer eigenen Fachsprache, unter Anwendung einer entwickelten Terminologie dar. Und hierin zeigt er sich natürlich als Aristoteliker. Aristoxenos war ja Schüler des Aristoteles und wurde auch als dessen potenzieller Nachfolger gehandelt, wenngleich wir nicht viel darüber wissen. Es hat ja dann Theophrast die Leitung des Peripatos übernommen und Aristoxenos ist dann irgendwo verschwunden sozusagen nach dem Tode des Aristoteles. Aber er ist natürlich in seiner Methodik doch stark aristotelisch angehaucht, das kann man sicher feststellen. Aber eben nicht nur, und das ist jetzt das Interessante, das zeigte sich gerade in den Fragmenten, wo er nämlich sich ganz stark mit dem Pythagoreismus beschäftigt, mit der pythagoreischen Ethik, mit der Frage des Stellenwerts der Musik zum Beispiel in der pythagoreischen Lebensform. Die Musik galt bei den Pythagoreern als ein Mittel zur persönlichen Besserung, als ein Mittel zur Abhilfe gegen die Leidenschaften. Also alle diese Dinge lesen wir ebenso bei Aristoxenos und das passt wieder gar nicht zu dem strengen Empiriker, zu dem Aristoteles-Jünger sozusagen. Hier geht es wieder um diese Fragen auch der Harmonie, der Seele und so weiter. Diese Dinge spielen also bei Aristoxenos genauso eine große Rolle. Und es wurde in der Musikgeschichte nun immer eigentlich so ein großer Widerspruch sozusagen stilisiert. Auf der einen Seite die Pythagoreer mit ihrem kosmischen Konzept, also Proportionen, die also irgendwelche Sphären, Harmonien und so weiter begründen und die sich dann auch in den musikalischen Harmonien niederschlagen. Und auf der anderen Seite eben der Empiriker Aristoxenos, der eben sozusagen mit diesen Dingen quasi nichts am Hut habe. Das stimmt eigentlich so nicht ganz. Aristoxenos geht es natürlich genauso um die Bestimmung der musikalischen Intervalle auch. Um die Bestimmung des Ganztons, um die Bestimmung der Konsonantenintervalle und der Dissonantenintervalle. Aber er rechnet einfach ein bisschen anders, als die Pythagoreer das tun. Und das hat wohl einen vielleicht gar nicht so schwer zu erklärenden Grund. Und hier sind wir auch eigentlich bei der Themenstellung, wie entsteht ein Tonsystem, beziehungsweise wie entsteht ein Ganzton. Das beantwortet nämlich Aristoxenos so, Quint minus Quart ist ein Ganzton, beziehungsweise Quint plus Quart ist die Oktav. Also Aristoxenos wendet jetzt neuerdings diese Methode der Intervalladdition an. Und hier genau diese Fragen beschäftigten ja auch die Pythagoreer und die haben das versucht mit Proportionen sozusagen zu begründen und stießen hier an gewisse Grenzen. Denn mit den normalen Proportionen, die griechische Mathematik kannte, 9 zu 8, 3 zu 4 und so weiter, lässt sich eine wirklich konsonante Quint eigentlich nicht sauber darstellen. Genau das war dieses Problem. Es entsteht hier also eine Differenz zwischen mathematischer Berechnung und akustischer Wahrnehmung. Und diese akustische Wahrnehmung stellt Aristoxenos nun als das oberste Prinzip. Warum geht sich das mit den Proportionen nicht aus? Im 19. Jahrhundert ist man draufgekommen, es geht sich schon aus, allerdings nicht mittels der Proportion, sondern mittels des Logarithmus. Und der Logarithmus, hier gab es dann einen eigenen Maßstab, der sogenannte Zentmaßstab, der wurde im 19. Jahrhundert entwickelt, der konnte dann die Intervalle auch klar darstellen und da kann man dann sehr wohl nachweisen, dass sich eben genau diese Intervalladdition sehr wohl ausgeht, wie es Aristoxenos gemeint hat. Das Problem war allerdings, dass die griechische Mathematik den Logarithmus nicht kannte und dass Aristoxenos insofern seine ganz einfachen Methoden der Intervallsubtraktion bzw. Addition eben nicht mathematisch sozusagen erklären konnte. So viel zu dieser Differenz zwischen den Pythagoreern und den Aristoxenern, die ich also für gar nicht so wichtig jetzt eigentlich erachten möchte. Wenn wir uns vielleicht kurz mit dem Leben sozusagen jetzt ganz klassisch beschäftigen wollen, mit dem Leben und Werk. Wir wissen eben nicht besonders viel. Es gibt ein byzantinisches Lexikon im 10. Jahrhundert, die sogenannte Suda, aus der hervorgeht, dass Aristoxenos eben um 376 vor Christus geboren wurde als Sohn eines Musikers und ging dann bei den Pythagoreern in die Schule in Süditalien. Die hatten ja dort ihre Hochburgen, ihre Zentren. Schließlich wurde er Schüler des Aristoteles und lehrte dann auch selbst im Peripatos, in der Schule des Aristoteles. Seine Wirkungszeit ist also etwa um 330, 336 anzusetzen, irgendwann in der Zeit des Alexanders des Großen. Was Aristoxenos nach dem Tode des Aristoteles dann im Peripatos noch weiter tat, wissen wir nicht mehr. Das weiß auch die Suda nicht. Wir wissen allerdings, wenn wir dem Bericht der Suda folgen, dass Aristoxenos eben ein reiches literarisches Schrifttum, wie so viele antike Philosophen hinterlassen haben, soll über 400 Bücher, über 450 Bücher in nahezu allen Wissensgebieten. Und das meiste daraus ist eben nur in diesen Fragmenten sozusagen, in Bruchstücken in erhalten. Und es sind immer noch 400 Fragmente, es ist immer noch viel, aber dennoch eben nur ein Bruchteil dessen, was Aristoxenos natürlich geleistet hat. Worum geht es also in diesen Fragmenten? Jetzt, wenn wir uns zunächst in den Fragmenten umsehen, die also nicht die musikalische Tätigkeit anbelangen, also die philosophischen und die historischen Fragmente. Ich habe hier schon erwähnt, es geht also vor allem um die pythagoreische Philosophie und die pythagoreische Ethik, Gedanken vom Werden und Vergehen des Menschen, von der Fruchtbarkeit der Natur, vom Reifen des Menschen, vom maßvollen Ausleben der menschlichen Triebe. Also alles Fragen, die eben sehr mit der pythagoreischen Ethik in Verbindung standen. Und so kennt auch Marcus Tullius Cicero, der bekannte Schulautor, Aristoxenos eben noch als Musicus idemque philosophus, eben als Musiker und gleichermaßen eben als Philosophen. Und Cicero nennt Aristoxenos dann vor allem im Zusammenhang mit der pythagoreisch geprägten Seelenlehre. Und hier kommt also die Musik dann auch wieder herein. Die Seele wird bei Aristoxenos oder bei den Pythagoreern als Stimmung des Körpers gedacht, als Harmonia des Körpers, also eine durchaus technisch auch gesehen eine Harmonie der Körperfunktionen. Und hier haben sie eben auch eine unmittelbare Verbindung zur Musik natürlich. Aristoxenos geht hier anders als die älteren Pythagoreer, die ja an die Wiedergeburt der Seele glaubten, an das Zyklische, geht hier noch weiter. Er ist eigentlich fast radikal in seiner Ansicht, nämlich er leugnet die Unsterblichkeit der Seele, beziehungsweise dann auch die Wiedergeburt der Seele. Und dürfte hier also in gewisser Weise, also mit seinem Seelenprinzip auch einem von Platon entwickelten Prinzip gefolgt sein, wonach eben die Seele als eine nach dem Prinzip der musikalischen Stimmung ausgebildete Harmonie der Körperfunktionen zu denken sei. Also diese Seelentheorie hat also in den ersten Fragmenten bereits, Sie sehen bei Cicero offensichtlich schon eine Rolle gespielt. In den Schriften, in den Fragmenten aus der späteren Antike sehen wir dann Aristoxenos vor allem auch als Biographen, also als wichtige Quelle für die Überlieferung pythagoreischen Gedankensgut, für die Überlieferung der pythagoreischen Lebensweise. Da finden wir auch ganz skurrile Beschreibungen, etwa das pythagoreische Verbot, Bohnen zu essen, ein wichtiges Thema bei den Pythagoreern, weil die Bohnen schlecht für die Verdauung seien. Also auch solche Dinge findet man in den Fragmenten, was eben Aristoxenos überliefert. oder die Einstellung der Pythagoreer zum Gemeinwesen, zur Staatenbildung. Sie wissen, die Pythagoreer versuchten ja in Sizilien oder in Süditalien eigene Staaten zu gründen nach ihren Prinzipien, nach ihren ethischen Prinzipien, die sie in der Art einer Geheimlehre verbreiteten mit eigenen Erkennungszeichen, mit den Symbola, also zum Beispiel die Tetraktys, das gleichschenkelige Dreieck. Wenn man das also irgendwo sah, dann wusste man, hier leben die Pythagoreer, hier leben Freunde sozusagen. Das bedingungslose Festhalten an Freundschaft, an Liebe, bestimmte Essensgebote, wie gesagt, also die Pythagoreer wollten keine beseelten Lebewesen verzehren, mit wenigen Ausnahmen, Rind und Witter zum Beispiel. Oder eben, wie gesagt, das unbedingte Festhalten an der Freundschaft. Und hier gibt es diese berühmte Geschichte, auch tragische Geschichte der beiden Freunde oder auch Lebenspartner, eben Damon und Phintias, die Sie vielleicht aus anderem Zusammenhang nämlich kennen, und zwar ganz interessant, dieser Stoff lebt nämlich in der berühmten Bürgschaft von Friedrich Schiller letzten Endes weiter. Es geht hier um diese Frage eben der Bürgschaft, um das Bürgen. Und das geht eigentlich, also dieser Bericht geht eigentlich auf Aristoxenos zurück, der hier bei Porphyrius im 3. Jahrhundert nach Christus überliefert wird. Das heißt hier in meiner Übersetzung, ich zitiere hier, dass die Pythagoreer also sich bemühten, über viele Generationen hinweg freundschaftliche Beziehungen fest zu bewahren, können wir eben folgen aus dem, was Aristoxenos selbst von Dionysius, dem Herrscher aus Sizilien, gehört habe. Dionysius war dieser Herrscher in Sizilien. Aristoxenos spricht also folgendermaßen: Die Pythagoreer enthalten sich so weit als möglich des Jammerns, Weinens, der Bitten, des Flehens und all desgleichen. Als jedoch Dionysius gewisse Leute, die das behaupteten, einmal auf die Probe stellen wollte, ob sie in Gefangenschaft und in Furcht gesetzt nicht weiter an der Freundschaft zueinander festhielten, tat er Folgendes. Also Dionysius prüft sozusagen die pythagoreischen Prinzipien. Phintias, ein Pythagoreer, wurde festgenommen und dem Tyrannen vorgeführt. Dionysius beschuldigte ihn, er habe einen Anschlag, einen Komplott sozusagen gegen ihn geplant, und er sei dessen überführt und zu Sterben verurteilt worden. Phintias sagte, dass, wenn Dionysius die Sache so erschiene, er nur bitten wolle, ihm den Rest des Tages zu geben, damit er noch die eigenen Angelegenheiten und die des Damon regeln könne. Denn dieser sei sein Freund und Hausgenosse, als der Ältere habe er doch einen großen Teil von dessen Angelegenheiten auf sich genommen. Er bat also, dass man ihn dafür entlasse, wobei er Damon als Bürgen beistellte, die Bürgschaft. Dionysius willigte ein und man ließ nach Damon schicken. Nachdem dieser vernommen hatte, was geschehen sei, sagte er, er verbürge sich und warte auf Phintias, bis dieser zurückkehre. Dionysius war aber über die Geschehnisse erschüttert. Jene anderen jedoch, die ihn von Anfang an zur Probe angestachelt hatten, verspotteten Damon. Er werde im Stich gelassen werden und Als nun die Sonne bereits im Untergehen war, kam Phintias zurück, um zu sterben, worüber alle erschüttert waren. Dionysius selbst umarmte nun die Männer, küsste sie und bat darum, ihn selbst als Dritten in ihren Freundschaftsbund aufzunehmen. Diese ließen sich jedoch in keiner Weise zu einem solchen Schritt herbei, sie waren ja Pythagoreer, obwohl er persönlich inständig darum bat. Dergleichen berichtet Aristoxenos, der es, wie er selbst sagt, von Dionysius selbst erfahren hatte. Also das ist eben auch so ein Beispiel für ein längeres Fragment aus Aristoxenos. Auch andere Details aus dem Privatleben des Sokrates zum Beispiel. Sokrates sei Schüler und Geliebter eines Naturforschers Archelaos gewesen, habe als sparsamer Mensch auf dem Boden gefallene Münzen gesucht und eingesammelt oder er habe zwei Ehefrauen gleichzeitig besessen und so weiter und so weiter. Also es sind auch solche Dinge, die hier natürlich bei Aristoxenos vorkommen. In den Schriften der Byzantiner und im lateinischen Mittelalter geht es natürlich auch weiter. Es ist ein interessantes Fragment zum Beispiel bei Aristoxenos, dass Sokrates mit einem Inder zusammengetroffen sei. Es ist ganz interessant in dieser Zeit, dass offensichtlich die Inder schon bis nach Athen gekommen sind. Es heißt hier in diesem Fragment, bei dem christlichen Schriftsteller Eusebius übrigens, ein Mann von indischer Abstammung habe in Athen Sokrates getroffen und ihn dann gefragt, was er denn tue, wenn er philosophiere. Als Sokrates gesagt habe, er forsche über das menschliche Leben, habe der Inder gelacht und gesagt, niemand könne das Menschliche verstehen, wenn man dabei das Göttliche nicht kenne. Auch solche starken Aussagen sind natürlich hier zu finden. Und es spiegelt diese ganze antike Geisteswelt auch wieder. Wir sind einerseits doch so nahe, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, andererseits auch wieder so fern, nicht? Es ist doch eine geistige Distanz natürlich gegeben. Aber Sie wissen alle, dass wir ja immer wieder nach diesen Wurzeln suchen, auch im Europa-Gedanken und so weiter. Also es spielt ja sehr viel eine Rolle. Wir gehen ja irgendwo zurück wieder. Nun, wenn wir uns also jetzt mit Aristoxenos, mit dem Musiker Aristoxenos auseinandersetzen, mit den harmonischen Elementen, das ist ja das Hauptwerk, die Harmonika Stoicheia. Stoicheia griechisch, Sie kennen vielleicht die stöchiometrischen Gleichungen in der Mathematik, also alles, was mit Stoicheia zusammenhängt, sind Elemente, und das kann man durchaus sehr wirklich als Prinzip sozusagen übersetzen. Also das ist, da geht es wirklich um die Urprinzipien in der Musik, um die Urprinzipien der Melodiebildung. Das ist wirklich wörtlich so zu sehen. Zur Überlieferung, wie gesagt, die Schrift wurde ja in mehreren Kodizes überliefert, erschien dann 1562 in einer Verbindung mit der Harmonik des Ptolemäus in Venedig, in einer lateinischen Ausgabe von Antonius Gogavinus. Diese Ausgabe kannte dann auch Kepler, also er hat offensichtlich Aristoxenos gelesen, wenn auch nicht, wie mir bekannt ist, nicht zitiert, aber zumindest scheint er ihn gekannt zu haben. Eine erste zweisprachige Ausgabe erschien dann von Markus Maybaum im Jahre 1656 in Amsterdam. Weil es hier gerade liegt, zu Kepler habe ich ein interessantes musiktheoretisches Werk, das kann man vielleicht durchgeben, der Musiktheoretiker Johannes Kepler aus den Beständen der Landesbibliothek. Und dies ist ein sehr schönes Werk, ein bibliophiles Werk, ein altes Werk von Charles Burney, A General History of Music from the Earliest Ages to the Present Period. Auch das sehr schön, auch sehr schön bebildert. Hier sehen Sie also auch diese klassische Musikgeschichtsschreibung, wie sie also hier schon bei Burney natürlich besonders auf Aristoxenos, auch zurückgeht auf die Aristoxener. Es sind ja auch ganz interessante Stiche drinnen, zum Beispiel in Originalgröße ein Stich eines ägyptischen Instrumentes oder eines, es ist also nicht alles so ganz, was ist da, ein Egyptian Musical Instrument on the Broken Obelisk, naja, Lying on the Campus Martius at Rome. Also ich habe es nicht gesehen am Campus Martius, aber es ist trotzdem ganz schön, diese Stiche. Können Sie sich auch ansehen. Es sind auch einige sehr schöne Platten drinnen aus der Mythologie. Orpheus zum Beispiel hier gleich am Anfang. Auch das können wir durchgeben. So als quasi Einführung in die griechische Musik sozusagen. Zu den, wie gesagt, die Elemente Harmonika erschienen also 1656 in dieser großen Ausgabe in Amsterdam von Markus Maybaum. Das ist dann eigentlich die Ausgabe, nach der zitiert wird. Wurde dann im Laufe der Zeit übersetzt. Es gibt auch eine gute italienische Übersetzung, französische, englische. Ich habe selbst einmal eine neue deutsche Übersetzung zu machen. Es gibt eine ältere aus dem 19. Jahrhundert, aber es ist eben das Problem, es ist ja doch Fachwissenschaft und man darf nicht als reiner Philologe an diese Dinge herangehen. Man muss sich natürlich über die Termini immer ganz genau den Kopf zerbrechen. Kann das überhaupt musikalisch, musikterminologisch passen? Und hier sind also immer beide Sparten, beide Disziplinen gleichermaßen gefragt. Die Philologie ist eben sozusagen das Rüstzeug hier in diesem Sinne, aber man muss eben das Ganze natürlich unter dem Aspekt der Musik und der Musiktheorie betrachten. Und vielleicht scheiterten gerade deshalb oder vielleicht wagten sich gerade deshalb so wenige auch an so ein fachspezifisches Thema natürlich. Es ist ja ähnlich auch mit Schriften zur Medizin, zur griechischen Mathematik. Natürlich sind sie hier als Mathematiker, als Mediziner gefragt, müssen aber natürlich über das nötige Griechisch verfügen. Und meine Aufgabe war es ja auch in den Fragmenten eben eine Übersetzung vorzulegen, das Ganze zu erschließen, das Ganze zu interpretieren. Eine Übersetzung ist auch immer eine Interpretation. Man kann nie sagen, dass das sozusagen 1:1 übertragen ist. Auch das müssen wir uns vor Augen führen. Das ist eben ein Vorschlag, sozusagen eine Übersetzung, nicht? Insofern ist es eben sehr schwierig, diese auch in die Elemente Harmonika, diese Termini wirklich fassen, sozusagen, und wirklich zu einheitlich sozusagen zu übersetzen. Es gab also Diskussionen über den Charakter dieser Schrift. Man geht also heute davon aus, dass es wohl eher Vorlesungsnotizen waren oder ein Vorlesungsskriptum des Aristoxenos. Denn es gibt also so Einschübe, wo er von einem Hörer zum Beispiel berichtet. Also an dieser Stelle fragte jemand und so weiter. Also das findet man so nach der Art eines Protokolls gewissermaßen. Dann geht er wieder sehr streng vor, sehr, sehr nach der Art einer Abhandlung. Also es ist eine Mischform, das Ganze natürlich. Wenn wir also jetzt dieses Tonsystem, das ja hier in Ansätzen entwickelt, wie gesagt, die Elemente Harmonika sind eben nicht vollständig erhalten. Es fehlen viele Kapitel, die er nur ankündigt. Er macht immer wieder Inhaltsverzeichnis. Es sind ja 3 Bände. Jeder Band hat ein eigenes Inhaltsverzeichnis. Und es sind eben nur die ersten Punkte jeweils dieser Inhaltsverzeichnisse überhaupt näher erläutert. Also das Ganze ist eben kein abgeschlossenes Tonsystem, das können wir aus Aristoxenos allein nicht rekonstruieren. Und hier wurden dann in der Musikgeschichte immer die späteren Autoren herangezogen sozusagen. Und das Ganze wurde dann oft ein bisschen vermengt und man hat dann Tonarten und so weiter dem Aristoxenos auch untergeschoben, obwohl er selbst zum Beispiel sagt, dass es über die Nomenklatur der Tonarten eigentlich in der Antike offensichtlich gar keine einheitliche, also dass die Nomenklatur eben nicht einheitlich war. Wenn also die Athener zum Beispiel von einer phrygischen Tonart sprechen, dann machen das die Korinther, genauso wie beim Kalender auch. Die griechischen Stadtstaaten hatten ja eigene Kalendersysteme, so waren also auch, wie das halt in der griechischen Antike so üblich war, das Ganze war eben sehr nicht einheitlich. Diese Einheitlichkeit hatten ja erst die Römer dann irgendwo gebracht. Wenn wir also uns mit dem ersten Buch etwa ein bisschen näher auseinandersetzen, der Harmonica Stoicheia, so erkennen wir, dass es eigentlich eine Melodielehre ist. Also das, was hier unter Harmonik bei Aristoxenos betrieben wird, würden wir heute eigentlich als Melodielehre, als Wissenschaft vom Melos. Melos ist die Melodie bezeichnen. Diese Teildisziplin der Harmonik umfasst also die theoretischen Grundlagen der Melodiebildung, also die Lehre von den Intervallen, von den Tonsystemen, Tonarten und ist aber noch nicht die kompositorische Anwendung der gefundenen Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, dass es also wirklich um die elementarakustischen Grundlagen geht, die wir heute oft stillschweigend voraussetzen. Die Harmonik ist nach Aristoxenos eben das wichtigste Gebiet. Durch diese Wissenschaften werden alle Belange der Musik geschaut. Im Inhaltsverzeichnis des ersten Buches bringt er nun eben folgende Themenbereiche zur Besprechung. Es geht zunächst um die räumliche Bewegung der Stimme. Die Bewegung der Stimme, also das sind wirklich ganz elementare Fragen, nämlich der Unterschied zwischen gesprochener Stimme und gesanglicher Stimme. Also das würde man in einem modernen Musikunterricht würde man gleich irgendwo viel höher ansetzen. Aber er fragt nämlich zunächst wirklich, ja, was charakterisiert die gesungene Stimme im Gegensatz zur gesprochenen? Und hier erkennt Aristoxenos, und ich finde das schon irgendwo beeindruckend, dass er sich über das auch Gedanken macht, die gesungene Stimme ist eben auf bestimmten Tonstufen fixiert. Sie bleibt stehen. Die gesprochene Stimme hingegen ist immer kontinuierlich. Ein stetig sozusagen. Also dieser Unterschied zwischen sprachlicher und gesanglicher Melodie wird zunächst einmal erörtert. Dann natürlich weiter als Element sozusagen der An- und Abstieg der Stimme. Was ist das Hohe, was ist das Tiefe? Wie ist die Tonstufe definiert? Was, also dieses Verweilen der Stimme, wenn sie eben auf einem Ton feststeht, dann entsteht also eine Tonstufe. Das Hohe ist eben das Resultat des Ansteigens, das Tiefe das Resultat des Absteigens. Es sind eigentlich ganz simple Dinge, die uns hier sozusagen vorgeführt werden. Aber ich glaube, es ist gerade, man sieht also, wie sich das wirklich verselbstständigt und wie sich das also, wie man also hier ringt um ein grundlegendes System der Musik sozusagen. Die Maxima der Ausdehnung der Stimme, also das, was wir heute als, ist dann der dritte Punkt, das, was wir heute als Ambitus bezeichnen, der Unterschied zwischen der höchsten und tiefen Stimme, beziehungsweise, also die der höchsten Stimmlage müsste man sagen, nicht? Auch hier geht er eigentlich ganz empirisch vor. Er sagt, das, was also die höchsten Frauenstimmen, das ist sozusagen der höchste, quasi der höchst erreichbare Ton oder das, was wir eben akustisch als höchstes wahrnehmen können, im Gegensatz zu dem, was also am tiefsten ist. Das sind eigentlich selbstverständliche Dinge, die hier Aristoxenos zunächst einmal sehr ausführlich eigentlich erörtert. Daran anschließend kommt er dann zum Begriff des Intervalls, griechisch diastema, und die Einteilungen des Intervalls. Dann erst zum Tonsystem, das ja aus mehreren Intervallen besteht, und dann zu den Unterschieden der Tongeschlechter, also der Begriff des Tongeschlechts wird hier auch eingeführt. Das sind also dann bestimmten Tongeschlechtern werden also die Tonfolgen untergeordnet. Hier gibt es also drei Tongeschlechter. Ich komme noch ganz kurz dazu. Wir sind noch im Inhaltsverzeichnis gewissermaßen. Die einfachen und zusammengesetzten Intervalle, es ist auch noch ein Bereich des Inhaltsverzeichnisses, das Wesen des Klangs. Wie ich schon erwähnt habe, führt also Aristoxenos diese Bereiche eben nicht ganz konsequent aus, zum Teil, weil wohl auch die Schriften im Laufe der Überlieferung durcheinander geraten sind. Also es folgen oft Dinge, die eigentlich erst viel später kommen müssten. Und dann kommt also logisch ist es oft nicht ganz folgerichtig. Aber, und dann eben werden auch gewisse Dinge überhaupt nicht erörtert, die aber im Inhaltsverzeichnis ankündigt. Also noch einmal zum ersten Punkt gewissermaßen zur Stimmbewegung. Ich habe es ja schon vorweggenommen. Es gibt eben diese zwei Arten der Stimmbewegung, ihre An- oder absteigende Richtung und woraus sich eben die Tonstufe dann sozusagen konstituiert. Hier heißt es bei Aristoxenos in den Elementen Harmonika, wir behaupten folglich, dass die kontinuierliche, die stetige Bewegung zur Sprache gehört, denn die Stimme bewegt sich im Zuge unserer Unterhaltung räumlich, sodass sie dem Anschein nach nirgendwo Halt macht. Hinsichtlich der anderen, die wir eben intervallisch nennen, ergibt sich natürlich das Gegenteil. Sie scheint nämlich stehen zu bleiben. Und alle behaupten von demjenigen, der dies tut, dass er offensichtlich nicht mehr spreche, sondern singe. Also so ist dieser Duktus sozusagen sein Element der Harmonika. Das geht also wirklich ganz langsam geht das also in langen Zügen so weiter. In einem weiteren Schritt werden dann eben die Richtungen der Stimmbewegung erörtert, der Tonhöhen-Tonstufenbegriff. Tonhöhe ist, wie gesagt, dasjenige, das beim Anspannen entsteht, Tontiefe, das beim Nachlassen der Saite, einer Saite an einem Musikinstrument oder natürlich auch der Stimmbänder. Höhe ist also das Gegenteil von Tiefe, wobei das Ganze ist immer relational gedacht, nie absolut. Er spricht immer nur höher, also man sieht das Ganze nie auf einen Ton fixiert. Hier zeigt sich also auch ein wesentlicher Unterschied zur heutigen Musiktheorie. Es geht immer um mehr oder weniger. Nicht höher wird der Ton, wenn wir die Saite mehr anspannen, tiefer, wenn wir sie mehr nachlassen. Im Zeitraum des Anspannens beziehungsweise Nachlassens existiert die Höhe beziehungsweise die Tiefe noch nicht. Sie ist eben vielmehr das Resultat dieses Prozesses. Und da sehen wir auch wieder den Aristoteliker, nicht? Also das Resultat als Folge eben von bestimmten Prozessen. Also das werden, Sie sehen, das sind also wirklich Prinzipien, die hier im Musikstudium oft gleich vorausgesetzt werden. Wie gesagt, um den maximalen oder minimalen Grad den Ambitus festzulegen, werden also die Stimme und das Gehör als Beurteilungsinstanzen eingeführt. Auch hierin zeigt sich wieder der Aristoteliker, der Empiriker sozusagen. Das, was wir eben hören, ist das Wichtige, nicht das, was irgendwie mathematisch konstruiert werden kann. Oder eben mit dem damaligen Kenntnis der Mathematik nicht konstruiert werden konnte. Hier vergleicht er auch wirklich mit den Naturwissenschaften. Also, interessant ist zum Beispiel eine Stelle, wo er dann auch auf den Geometer zu sprechen kommt. Der Geometer kann ja auch über das Gerade oder über das Krumme, über eine runde Linie eben nur bedingt schlecht oder gut urteilen. Dies ist ja dann schon im Bereich des Tischlers, also der Praxis, im Bereich des Drehers oder anderer Handwerkskünste. Denn für den Musikkundigen, das wäre hier der Geometer, stellt die Genauigkeit der sinnlichen Wahrnehmung ein Prinzip obersten Ranges dar. Denn bei schlechter Wahrnehmungskraft ist es eben nicht möglich, ordentliche Aussagen über Inhalte einer in keiner Weise vorhandenen Wahrnehmung zu treffen. Also es geht immer um das Gehör, um die akustische Wahrnehmung. Von der Stimme ausgehend, wie gesagt, wird der Klang oder Ton definiert und dann eben das Intervall, das also dann auftritt, wenn eben zwei Klänge auftreten, die nicht dieselbe Tonstufe besitzen, wie Aristoxenos sagt. Und hier gibt es dann mehrere Einteilungen bei den Intervallen, die kann man also einteilen in ihrem bezüglich ihres Umfangs, also Quart oder Quint ist eben im Umfang unterschieden. Aber er erkennt auch das Prinzip der Konsonanz oder Dissonanz. Also die Konsonanz ist eben etwas, also diese Verschmelzung, die kennen die Griechen auch, diese Krasis nennen das die Griechen, zu einem eigenen Klang, nicht? Und hier wurden also bei den Griechen interessanterweise die Quart, die Quint und die Oktav als konsonante Intervalle angesehen, nicht die Terz, wie wir das heute tun. Dann können die Intervalle eben nach ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Tongeschlechtern unterschieden werden. Also hier setzt er dann schon die Genuslehre voraus, also harmonisch, enharmonisch, chromatisch. Oder eben, und darüber weiß man auch nicht genau, was er damit meint, nach ihrer rationalen oder irrationalen Konstitution. Da bin ich mir nicht ganz sicher, also Rhetos oder Allogos nennt er das griechisch, würde zwar übersetzt rational, irrational bedeuten, aber nicht unbedingt jetzt im mathematischen, technischen Sinne rational, irrational, sondern eher auch dem Erkenntnisvermögen quasi zugänglich. Auch das ist eine Unterscheidung, die er da eigentlich dann nicht mehr näher ausführt, was er damit wirklich meint. Vom Intervall ausgehend, ja, dann habe ich ja schon das Intervall, das Prinzip der Intervalladdition erwähnt. Quart, Quint, aus der Addition von Quart und Quint entsteht eben die Oktav. Und natürlich weitere, noch größere Zusammensetzungen, also Oktav plus Quart und so weiter. Die Oktav, auch das erkennt Aristoxenos, nimmt eben eine Sonderstellung ein. Sie ist eben als das dritte konsonante Intervall gleichzeitig dasjenige, das nicht mehr einfach ist, sondern bereits aus den ersten beiden Konsonanten zusammengesetzt, also aus Quart und Quint zusammengesetzt. Quart und Quint sind noch einfach, Oktav ist dann zusammengesetzt. Und er erkennt auch, dass jedes Konsonantenintervall, das zu Oktav hinzugesetzt wird, das Resultat wieder eines Konsonantenintervalls ergibt. Also wenn ich eine Quint zu Oktav hinzusetze, ist das Ergebnis wieder Konsonant. Von den Intervallen ausgehend gelangt Aristoxenos dann zum Prinzip des Tetrachords. Sie haben das ja auch auf meinem Blatt hier abgebildet, auf der Rückseite. Das Tetrachord ist nun also ein Hilfsbegriff im Zuge der Erklärung der Tongeschlechter aus der Intervalllehre. Tetrachord ist also immer ein Gebilde aus vier Tönen sozusagen, wobei also die äußeren Klänge feststehend sind. Die sind immer eine Quart. Die inneren sind eben dann flexibel. Und nach den beiden mittleren wird dann also das Tongeschlecht definiert. Also das ist jetzt sozusagen dieses Kernstück der aristoxenischen Harmonik, also der aristoxenischen Genuslehre, je nach der Lage dieser mittleren Töne, dieser mittleren beweglichen Klänge, kann man also das ganze Tetrachord dann einem diatonischen, wie er das nennt, diatonischen oder chromatischen oder harmonischen Tongeschlecht zuordnen. Es gibt dann eben noch Untergruppen, wie Sie hier auf dem Zettel eben sehen. Darüber möchte ich jetzt gar nicht weiter mich ausbreiten. Wie gesagt, diese drei Tetrachordformen sind also bedingen also die Genuslehre. Und vom Tetrachord ausgehend erweitert man das Ganze dann und so gelangt man schließlich zum Begriff des Tonsystems. Auch diesen Schritt vollzieht Aristoxenos noch, nämlich dann, wenn mehrere Tetrachorde zueinander in Verbindung gesetzt werden. Jeder Zusammenschluss zweier oder mehrerer Intervalle ist eigentlich schon ein Tonsystem, aber natürlich im engeren Sinne geht es eben, wenn ganze Tetrachordgruppen sozusagen übereinander gestellt werden. Und hier haben Sie dann auch wieder Unterscheidungsmöglichkeiten, wenn also der obere Ton des unteren Tetrachords, also F zum Beispiel, identisch ist, dann ist das also ein, das haben wir beim System, bei dem kleinen, also da haben wir das Prinzip der Verbindung, der Synaphe, also CF wäre das erste Tetrachord, FB wäre dann das zweite, da ist eben F derselbe Ton, hier eben, das ist das Prinzip der Synaphe. Und demgegenüber gibt es bei Aristoxenos das Prinzip der Trennung, also wenn das erste Tetrachord von C bis F geht, folgt das zweite dann erst von G bis C. Und hier haben Sie immer einen Ganzton dazwischen, also das Trennungsprinzip, die Erzeugnis, wie das Aristoxenos nennt, ist also, setzt immer voraus, dass die Tetrachorde eben durch einen Ganzton quasi getrennt sind. Nun, und aus diesen Tetrachorden kann man dann, wie Sie eben am Blatt sehen, hat man verschiedene Möglichkeiten der Konstruktion von Tonsystemen. Und die Tonarten selbst sind eigentlich dann nur Ausschnitte aus einem größeren Tonsystem. Also eine Tonart ist dann eine Skala von im Rahmen einer Oktav, die man dann aus dem größeren Tonsystem sozusagen ausschneidet. Und bezüglich dieser Tonarten hat Aristoxenos eben sich auch nicht mehr näher verbreitet. Da bricht es dann irgendwo ab, nicht? Also da müssen wir uns dann bereits auf die Schriften späterer Musiktheoretiker verlassen, die das dann als aristoxenisch sozusagen oder eben nicht irgendwo erklären. Ja, soweit also ein kurzer Streifzug, eine kurze Einführung auch in die griechische Musiktheorie in diesem Zusammenhang. Ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt Aristoxenos ein bisschen gesamtheitlicher näher bringen konnte. Deswegen habe ich ja gerade seine historischen, philosophischen Schriften an den Anfang gestellt. Und ich hoffe, dass sich auch jetzt eine Möglichkeit zu einer Diskussion ergibt.
Das nehme ich schon an, aber ich glaube, es gibt noch Bedarf an Ihren Unterlagen.
An Zetteln, ja, da habe ich leider, ich habe 50 kopiert, aber also ich habe eigentlich alle ausgegeben, ja. Okay. Müsste man zusammenschauen, ja. Also den einen könnte ich noch entbehren, ja.
Okay. Danke.
Ja, gut, den kann man für das.
Wer braucht noch einen?
Also, es sind zwei Seiten, die sonst auf einem Blatt abgebildet sind. Was ich vielleicht auch noch durchgeben darf, ist meine Übersetzung der Rhythmik. Auch auf die Rhythmik bin ich jetzt überhaupt nicht eingegangen. Aristoxenos hat...
Das wäre ein zweiter Kepler-Salon.
Nein, allerdings gibt es über die Rhythmik nur ganz wenig ganz von Aristoxenos. Wenig. Also das sieht man hier in diesem kurzen Fragment, das ich jetzt auch übersetzt habe in der Publikation der Brucken Universität.
Und das alles ist gesammelt in Ihrem neuesten Werk, das Sie uns heute mitgebracht haben. Ich habe eine Frage, wo haben Sie diese Fragmente überall gefunden? Oder sind die schon gebündelt irgendwo? Und haben Sie die dann alle übersetzt?
Es ist nicht so, dass man jetzt einfach in die Bibliothek geht und man sucht jetzt Stellen, sondern es gab natürlich schon ein oder zwei frühere Fragmentausgaben. Eine im 19. Jahrhundert bei Müller, das ist also die Fragmente der griechischen Historiker, der schon einen Teil, einen Bruchteil jetzt sozusagen kennt und eben extrahiert. Und dann gibt es einen zweiten Herausgeber, Verli, in der Schule des Aristoteles, der eben auch so eine Fragmentausgabe bei Aristoxenos schon vorlegte. Hier hatte man zumindest einmal gewisse Pfade, wo man überhaupt einmal sich umschauen kann. Und dann beginnt man also diese Ausgaben sukzessiv auszuwerten. Was kennen diese Editoren? Wo können wir weitere Fragmente finden? Und es stellt sich eben dann heraus, wenn also Verli, sage ich mal, zwei, drei Fragmente bei einem Autor kennt, wenn man wirklich nachschaut, dann sind es nicht zwei, drei, sondern sind es unter Umständen 20 Stellen bei diesem Autor. Und man muss das, natürlich darf man auch nicht vergessen, dass diese früheren Editoren, etwa im 19. Jahrhundert oder eben auch Verli noch, ja viel schlechtere Quellenausgaben noch zur Verfügung hatten. Es gibt ja bei den einzelnen zitierten Autoren mittlerweile viel bessere Ausgaben, die dann auch entsprechende Register haben. Also das Hilfsmittel des Registers ist das eigentlich das Wichtigste. Ich schaue also ein Buch durch, gibt es ein gutes Personenregister, kommt Aristoxenos vor. Wenn er vorkommt, dann bin ich schon einmal hellhörig. Dann schaue ich natürlich, dann habe ich schon das Fragment da. Wenn er nicht vorkommt, dann muss ich es natürlich entscheiden. Nicht? Es gibt Autoren, wo ich weiß, da wird wohl Aristoxenos weniger eine Rolle spielen, die wird man auch weniger gründlich studieren. In anderen Fällen muss man oft wirklich kriminalistisch vorgehen, denn es gibt ja bei den Fragmenten noch ein wesentliches Mittel, nämlich das der Parallelstellen. Und das wird dann wirklich sozusagen kompliziert. Also wenn wir jetzt ein Fragment bei einem Autor als Aristoxenos ausgewiesen haben, kennt dasselbe Fragment ein anderer Autor, wo aber nicht dazu schreibt, dass es von Aristoxenos ist. Das ist eine Parallelstelle. Und diese Parallelstelle ist natürlich genauso auch zu berücksichtigen. Und hier muss dann auch verglichen werden, welche Stellen sind, also das muss man auch selbst dann wirklich zusprechen, nämlich vor allem, wie lange ist so ein Fragment. Das ist ja auch das Schwierige. Man muss also immer den Kontext berücksichtigen. Und das erfordert schon ein eingehendes Studium, ja.
Ja, bitte. Die Fragenzeit ist angegangen. Bitte. Meldet sich schon jemand?
Es gibt dort eine Anfrage.
Ja, gleich.
Mich würde interessieren, welche Auswirkungen hat er auf die Musikpädagogik? Welche Auswirkungen auf die Instrumentenbauer?
Natürlich ist immer die Frage der Praxis der griechischen Musik natürlich ganz wichtig. Sie wissen, es gibt ganz wenig praktische Dokumente aus der griechischen Antike. Das hängt damit zusammen, dass die Griechen zwar eine Notenschrift kannten, eine Buchstabennotation, die sie allerdings nur ganz sporadisch verwendeten, etwa bei dem berühmten Sekilos-Liedchen auf einer Stele, das aber dann auch schon aus der späteren Zeit stammt. Die Frage ist natürlich berechtigt, insofern, also jetzt, es geht zunächst einmal um diese Fundierung dieser Termini, nicht? Also genau Tongeschlecht, Tonart, Intervall, dass man also diese Begriffe überhaupt einmal reflektiert und zugrunde legt. Das ist also bei Aristoxenos hier. Das sind dann Dinge, mit denen die Musik auch heute tagtäglich operiert und oft gar nicht hinterfragt eigentlich oder eben nur in der Musik, also im Tonsatz oder in der allgemeinen Musiklehre oder so, wo das also dann doch einmal vorausgeschickt wird. Aber ich sehe das schon sehr wichtig an, dass man also wirklich auch sich Gedanken macht über das Begriffssystem, das wir eigentlich in der Musik verwenden. Die Frage zu den Instrumenten, ja, hier gibt es sehr wohl auch ein Fragment, Aristoxenos hat offensichtlich ein eigenes Buch auch über die Instrumentenkunde verfasst, etwa über die Auloi, über die Bohrung der Auloi, also wo die Bohrlöcher am Aulos angebracht wurden. Leider ist auch das nur so fragmentarisch erhalten, also da wissen wir eben nur den Buchtitel. Also da kann ich wirklich nicht mehr darüber sagen, überliefert bei Diogenes Laertios, wenn ich mich recht erinnere. Musikinstrumente, ja, Musikpädagogik eben im Zusammenhang mit der Musiktheorie, sicher auch wichtig, ja.
Bitte, können wir ein Mikro haben?
Ja.
Bin jetzt ich dran, oder wer?
Der Herr hat, ja.
Nein, das war die dritte Frage, das Wort, ja.
Aristoxenos hat ein Buch über die Tragödiendichter zum Beispiel auch verfasst, über was ist es wirklich, also über die griechischen Komponisten, hier gibt es wohl einige, die man dem Namen nach kennt, das interessiert Aristoxenos zunächst gar nicht. Es geht ihm wirklich um diese Elemente der Harmonik und der Melodielehre sozusagen.
Ich glaube, es kam viel zu wenig und zu undeutlich heraus, dass die Musik der alten Griechen einstimmig war. Man kann nicht von Harmonie und Disharmonie und von reden, wenn man nicht weiß, dass es einstimmig war. Und das wird jeder fragen, was ist in der einstimmigen Musik eine Disharmonie? Oder wie hat er diese Fragen jetzt?
Ja, doch, nein, es ist ja natürlich ganz wichtig, der Einwurf. Danke. Ja, die griechische.
Die Dissonanz gibt es in der einstimmigen Musik nicht. Gibt es im Zusammenhang.
Es ist aber interessant, warum es Aristoxenos dann so ausführlich erwähnt, nicht?
Und ja, erwähnt es aus einem anderen Grund, weil das, was Sie meinen vom Tritonus-Effekt, der ist unsingbar und die Musik ist nur gesungen worden. Es war keine instrumentale Musik der damaligen Zeit und wir haben das im Mittelalter so heraus übernommen. Der gregorianische Choral etwa ist nach der griechischen Musik abgebildet und nachgebildet und wir haben natürlich auch nicht solche Notationen, wie Sie da schreiben.
Ja, das ist klar, ja.
Von oben herunter. Und
das ist eine moderne Übertragung, das ist ganz klar, nicht?
Also nein, das ist auch falsch.
Naja.
Verzeihen Sie. Ob es modern ist oder nicht, das ist ja von der Moderne vieles falsch.
Und Buchstabennotation wollte ich Ihnen jetzt nicht zumuten. Nein, ich kann es auch selber nicht, ehrlich gesagt.
Sie haben Buchstaben notiert und das muss ja man mal zur Kenntnis nehmen. Ne? Die alten Griechen haben Buchstaben notiert und sie haben genauso wie wir von unten nach oben gelesen, nicht von oben nach unten.
Ja.
Und sie haben nicht die Situation gehabt, das HB, sondern es war entweder H oder B und das ergibt sich aus den Tonsystemen. Wenn ich heute zum Beispiel ein ionisches Tonsystem habe, das Sie nicht angeführt haben da, dann geht es halt einfach von einem Ton bis zum anderen, 8 Töne hinauf, ohne Vorzeichen. Wenn die Vorzeichen gekommen sind, dann habe ich mit einem anderen Ton begonnen und dann gehe ich schon in unsere heutige Zeit hinein. Das muss also ganz klar festgelegt sein. Dass es dann heißt, es gibt kein abgeschlossenes Tonsystem, das ist nicht wahr. Die alten Griechen haben abgeschlossene Tonsysteme gehabt, allerdings so, wie es wir in der mittelalterlichen Zeit gehabt haben. Wie das Äolische, wie das Lyrische und das Diaton, nicht Verzeihung, jetzt bin ich, aber das Äolische steht.
Phrygisch, Dorisch gibt es auch noch, ja. Mixolydisch. Das Dorisch gibt es bei Platon zum Beispiel, das ist männliche, nicht?
Wir haben also 7 Tonsysteme gehabt und das haben die alten Griechen auch gehabt.
Naja.
Das haben sie gehabt, ja. Weil das ist übernommen worden, das steht fest. Nicht? Dass wir es dann noch Gregor genannt haben, das ist eine andere Situation. Aber so ist es, ne? Ich glaube, dass das Tonsystem nur anders war, natürlich. Das ist klar. Das geht daraus hervor. Ja, wir dürfen das Wort der Harmonie nicht mit dem Wort der heutigen Harmonie vergleichen, die ja eigentlich erst ab 1600 in Kraft tritt. Das muss man schon dazu sagen. Also die Harmonie von heute tritt um 1600 in Kraft und damals hat man nur die Melodie in gesungener Einstimmigkeit gehabt.
Das wurde ja auch erwähnt, glaube ich.
Nein, es wurde sogar etwas gesagt vom ich habe mir das aufgeschrieben, wo haben wir das hingeschrieben? Bei den Saiten, bei den Spannungen der Saiten, haben sie gesagt sowas, ne? Und das geht nicht daraus hervor, dass das gesungen ist, wenn er es abnimmt,
ne? Ich habe auch vom Stimmband gesprochen.
Vorher,
ne?
Ja.
Ach so, was?
Stimmband. Spannung des Stimmbandes.
Okay, bitte, ja? Wer hat noch eine Frage?
Ich müsste da replizieren natürlich auch, ne?
Also, wollen Sie da
antworten? Ja, das,
ja, bitte.
Also, wenn es dazu passt, ja.
Ja, antworten Sie
ja,
gleich?
Ja.
Nun, es sind jetzt mehrere, Sie haben jetzt mehrere Bereiche angesprochen.
Also jetzt wieder mal diese Frage beantwortet.
Zunächst einmal Notationskunde, hier antworte ich mit Aristoxenos selbst. Aristoxenos sagt in der Element der Harmonika, dass die Notationskunde, egal welche Notation jetzt, also natürlich ist das meine moderne Notation, das habe ich jetzt vorausgesetzt, dass die eigentlich nicht mehr Teil der Harmonik ist. Es gehört nicht mehr dazu. Und wenn also jetzt, das ist eine Stelle bei Aristoxenos.
Warten Sie aufs Mikro, sonst hört man es nicht.
Das ist einmal, also die Notationskunde ist bei Aristoxenos zunächst schon einmal untergeordnet. Es gibt bei Aristoxenos überhaupt kein notiertes System. In keiner Weise. Nicht bei Aristoxenos. Da muss ich Ihnen widersprechen, nicht bei Aristoxenos, diese Buchstabennotation ist beim Anonymus Bellarmani, das ist im 6. Jahrhundert oder 4. Jahrhundert nach. Gibt es vorher auch, aber nicht bei Aristoxenos. Also soweit ich ihn kenne. Er hat das, ich kann Ihnen gerne die Stelle zeigen, ich hab's, ich habe mir das extra herausgeschrieben, weil ich hätte das, weil das ist ja immer ein Thema mit der Notation. Ja, was die Frage, also das ist wirklich Aristoxenos in der Harmonik. Was die Frage nach dem Zweck der als Harmonik bezeichneten Wissenschaft betrifft, so behaupten diejenigen, die das Ziel des Erkennens der melodischen Gestalten im Einzelnen in der Notation der Melodie liege, die anderen sehen es in der Untersuchung der Auloi, also in der Instrumentenkunde, und darin, dass man von der Art und Veranlassung der Gestalt jeder einzelnen Aulos-Melodie sprechen kann. Solche Behauptungen entstehen nun allesamt aus einem bestimmten Irrtum heraus. Das Ziel der harmonischen Wissenschaft liegt nämlich nicht in der Notationskunde, die ja vielmehr nicht einmal einen Teilbereich darstellt. Es müsste dann auch derjenige, der das Ziel der Metrik im Aufschreiben der einzelnen Metra liegen. Wenn aber wie bei den Metra derjenige, der ein jambisches Metrum aufschreiben kann, nicht notwendigerweise das Wesen des Jambus gleich am besten verstanden hat, verhält es sich so auch bei den melodischen Gestalten. Es besteht nämlich kein Grund einer zwingenden Annahme, dass, wer die phrygische Melodie niederschreibe, auch am besten das Wesen der phrygischen Melodie verstünde. Es ist daher evident, dass das Ziel der besagten Wissenschaft wohl auch nicht in der Notationskunde liegen kann. Das ist also wirklich... Ja, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Kapitel, nicht? Also... Also das wollte ich jetzt einmal zur Notation. Ja, das habe ich aber. Das ist aber jetzt ein ganz anderes Kapitel. Das war das erste Notationsgrund. Das zweite, was meine Übertragung anbelangt, in modernen, das haben Sie richtig bemerkt natürlich. Aber ich möchte schon hinzufügen, also ein Ganzton ist schon ein Ganzton und den kann ich auch mit der modernen Notation darstellen. Und dann insofern kann ich auch ein solches System natürlich in moderner Notation übertragen. Also so weit geht es nicht, nicht.
Kann man bitte dem Herrn das Mikrofon in die Hand geben, weil es ist schade, wenn diese Diskussion dann am Podcast auf der Homepage nicht so dargestellt werden kann, wenn man ihn nicht versteht.
Das ist also natürlich ein Hilfsmittel für uns, das ist ganz klar. Die Notation, wie ich es Ihnen hier gezeigt habe, ist ja wieder auch so betrieben. Das nächste, die Frage der Einstimmigkeit, hier gebe ich Ihnen natürlich recht, wobei auch hier wir haben eben zu wenig Beispiele. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass es sehr wohl die Begleitung auf der Kithara gab. Und wenn also die Kithara einen einstimmigen Gesang begleitet, wie soll sie das, spielt die also immer den einstimmigen Gesang mit oder nicht? Das bleibt also im Dunkeln. Hat nicht der Gitarrist, der Gitarröde vielleicht auch einmal einen Akkord gespielt? So einfach würde ich das nicht sehen. Das ist natürlich unser Bild von der Musikgeschichte, Gregorianik, folgt sozusagen aus der griechischen Antike. Aber ich habe es Ihnen gesagt, auch bei Aristoxenos, es ist eben nicht so einfach darzustellen. Und Aristoxenos selbst räumt ja auch bei den Tonarten ein, dass hier weitgehende Verwirrung herrscht. Das steht eben selbst in den Element der Harmonika. Es gibt also nicht, natürlich bei Platon, ich kenne die Stelle, das dorische Tongeschlecht, das ist das männliche und das phrygische, das exaltierte und so weiter. Aber was jetzt darunter wirklich zu verstehen ist, muss man eben wirklich genau ansehen. Aristoxenos selbst gibt darüber eigentlich keine Auskunft. Also ich bin immer derjenige, ich versuche wirklich die Autoren für sich einmal zunächst zu betrachten.
Herr Bösch, kommen nicht bitte vor, ne? Nehmen Sie das Mikrofon.
Ja, er erwähnt diese Tonarten schon noch, aber
okay, ist das jetzt halbwegs besprochen? Bitte.
Ich habe eine Frage zum Tonsystem, und zwar eher vom mathematischen her. Das pythagoreische System beruht ja auf den Längenverhältnissen und ganzzahligen Verhältnissen, vor allem ist aber dann in sich doch nicht ganz schlüssig, benötigt also dieses pythagoreische Komma, ja, um das genau auszugleichen. Mhm. Und Sie haben gesagt, hier geht es nach Logarithmen. Und da würde mich interessieren, wie schaut so ein einfacher Logarithmus aus oder wie kann man sich das vorstellen? Gibt es auch irgendwelche Zahlen, die man als Logarithmus da definieren kann, entsprechend den Verhältnissen ja, der ganzzahligen Intervalle?
Also ich habe, glaube ich, ausgedrückt, Aristoteles kannte natürlich den Logarithmus nicht, also wie das griechische, die griechische Mathematik den Logarithmus überhaupt nicht kannte. Das war ein Maßstab, der also im 19. Jahrhundert von den Tonphysiologen eingeführt wurde, aus der Ecke Helmholtz und so weiter. Und das ist eben dieser berühmte Zenk-Maßstab. Das ist also ein logarithmischer Maßstab, der auf den Frequenzverhältnissen beruht. Also was ich 100 Cent ist dann eben ein bestimmtes Intervall. Wie genauer müsste ich also jetzt auch nachlesen. Ich bin jetzt auch
kein Akustiker. Ein einfaches Beispiel interessiert für die Oktave oder für die Quint, wie man das
mit. Das ist auf jeden Fall ein Zehnerwert, ja.
Ein Zehnerwert. Ja. Na dann muss ich Mathematiker fragen, vielleicht kennt sie
ja. Ja, also wie gesagt, Cent ist diese Einheit und da gibt es also dann
danke.
Eine akustische Frage, ja.
Bitte, hat noch jemand eine Frage hier?
Ja, vielleicht nur kurz dazu, 100 Cent ist ein Halbton, mhm. Die Oktave ist in 1200 Cent unterteilt, also Frequenzverhältnis 1 zu 2. Mich interessiert eigentlich eine ganz andere Frage, und zwar die Kirchentonarten sind ja samt und sonders eigentlich gebildet aus diesen Diatonen und Syntonen. Mhm. Und jetzt gibt es aber andere Tetrakorde, mhm. und insbesondere dieser Diatonon Malakon. Mhm. Da kommt mir sofort im Sinn, vielleicht hat da Aristoxenos auch Hinweise dazu gegeben. Das ist natürlich was, was im arabischen Bereich in den Tonskalen sehr viel drinnen ist, dass im Prinzip kleiner, großer Ganzton drinnen vorkommt, wie da steht, Dreiviertelton, Fünfviertelton. Gibt es da irgendwas von Aristoxenos direkt zu diesem Thema?
Nun, also das geht also um die Genuslehre, nicht? Also er stellt also die, das macht er, nicht? Also er stellt also wirklich die Genera vor, sagt also ein harmonisches oder eben Komma Malakon zum Beispiel besteht eben im Tetrachord aus einem Drittelton plus und so weiter, wie es eben aufgelistet ist. Und Ihre Beobachtung ist völlig richtig, dass sich also die Kirchentöne dann eben den diatonischen Formen sozusagen anschließen und die Viertelton- oder Drittelton-Melodik oder Harmonik, wenn Sie so wollen, ist dann natürlich ausgeblendet worden. Es gibt eine Stelle, wo Aristoxenos über das harmonische Tongeschlecht einmal sagt, es ist eben sehr schwierig, also das ist dasjenige mit den Vierteltönen, es ist sehr schwierig zu erlernen, es ist aber gleichzeitig eines der ältesten Tongeschlechter in der griechischen Praxis. Es ist vielleicht interessant, vielleicht mag man darin auch eine gewisse Entwicklung sehen, es ist natürlich alles sehr vage, nicht? Aber möglicherweise hat sich hier bereits in der Antike, in der griechischen Antike eine Richtung zum diatonischen, also zu den weg von den Dritteltönen und Vierteltönen, wie man es immer jetzt bezeichnen will, abgezeichnet. Das würde mir durchaus plausibel erscheinen und wie Sie dann richtig sagen, bei den Kirchentönen ist es ja dann erfolgt. Man hat die Vierteltöne und Dritteltöne völlig ausgeblendet, die, wie Sie auch richtig bemerkten, eben bei den Arabern natürlich nach wie vor eine große Rolle spielten weiterhin. wie gesagt, aus der Praxis ist eben nur ganz wenig, also es gibt leider zu wenig aussagekräftige praktische Tonbeispiele. Die paarjenigen, also das sind 10 Beispiele mit ein paar Buchstaben, die man dann schon natürlich aufschlüsseln kann, aber um hier wirklich sozusagen eine Musikgeschichte im heutigen Sinne, eine Stilgeschichte sozusagen zu entwerfen, das ist eben nicht ausreichend und nicht umsonst hatten ja gerade die Gelehrten in der Renaissance, Athanasius Kircher zum Beispiel, dann auch versucht, solche Beispiele zu finden und dann sogar auch solche Beispiele eigentlich zu fälschen, nicht? Es gibt auch diese berühmte gefälschte Ode da bei Kircher. Also man ging so weit, dass man eben wirklich krampfhaft versuchte, Tonbeispiele aus der Antike zu finden, weil man das Ganze rekonstruieren wollte, weil man das Ganze wiederbeleben wollte. Aber es ist eben sehr im Dunkeln natürlich. Aber möglicherweise hat sich das bereits in der Antike abgezeichnet, ja?
Bitte sehr. Ein Mikro?
Aha, okay. Hat Kepler in seinen Harmonisches Mundi Bezug genommen auf Aristoxenos?
Leider nicht, ich habe mir das genau angesehen. Kepler hat Aristoxenos wohl gekannt, auf jeden Fall. Aber er scheint selbst sich doch mehr mit den Neuplatonisten auseinandergesetzt, also mit den neuplatonischen Musikautoren auseinandergesetzt zu haben, insbesondere mit Ptolemäus, Porphyrius, die Aristoxenos natürlich auch wiederum kennen, aber ihn eher schon negativ zitieren. Ich habe sehr viele Stellen bei Porphyrius zum Beispiel, bei Ptolemäus, aber eben immer unter dem negativen Gesichtspunkt. Denn die schreiben dann eben wirklich, das kann ja alles nicht so sein, wie es der Aristoxenos schreibt. Und dann kommt aber so ein großes Zitat, nicht? Als Gegenposition. Und hier also Kepler hat Aristoxenos eigentlich eher beiseite gelassen. Wir wollen mir dieser Unterschied, diese Trennung von Pythagoreen und Aristoxenern ja eigentlich nicht so gefällt. Sie merken, ich rüttle da wirklich an so althergebrachten Topboy der Musikgeschichtsschreibung, nicht?
Bitte?
Ja, mich würde noch interessieren, es gibt ja auf CDs zu kaufen so Rekonstruktionsversuche, kleinere Hymnen, Fragmente etc., wo die Notationen also im griechischen Original hier sind. Kann man damit irgendetwas an Glaubwürdigkeit anfangen oder ist das völlig in der Luft?
Diese Frage hängt eben wieder mit der praktischen Musikausübung zusammen. Das ist natürlich, es sind Demonstrationsversuche, es sind Vorstellungsversuche, aber aus musikwissenschaftlicher, musikhistorischer Sicht ist es natürlich problematisch, denn wenn man etwas rekonstruieren will, braucht man ja ein Tonsystem, muss man eine Tonart voraussetzen. Wir können ja nicht einfach, wenn es auch Asis und Thesis, natürlich haben wir die Prinzipien aus der Philologie, wir wissen auch die Sprachmelodies ansteigen, absteigen, auch die Metra sind ja irgendwo durch die griechische Sprache vorgegeben. Aber wir brauchen eben absolute Tonhöhen. Und wo nehmen wir die her? Wir können nicht Aristoxenos oder ein System, wo immer jetzt nicht nur das Aristoxenos oder auch eines späteren, quasi überstülpen auf einen literarischen Text und das dann sozusagen, denn bei Homer steht ja nicht geschrieben, in welcher Tonart Homer zu singen sei, nicht? Und vor allem, wenn wir Aristoxenos folgen, gibt es ja nicht einmal über die Tonarten selbst eine wirkliche regelhafte Erklärung, nicht? Also liegt eben sehr im Dunkeln, nicht? Aber das ist auch der Reiz dieses Themas, nicht? Also, und nicht umsonst haben sich so viele Gelehrte auch immer wieder mit der griechischen Musik und mit der griechischen Antike auseinandergesetzt. Es ist übrigens interessant, dass sie alle jetzt sehr in Richtung Musik gehen und eben gerade diese anderen Dinge, und das merkt man natürlich auch, diese Bildung, nicht? Also Aristoxenos und Musikgeschichte und so weiter. Diese anderen Dinge, pythagoreische Lebensformen, ist also wirklich etwas ganz Neues für Aristoxenos, ja.
Bitte. Ich habe auch was Musikalisches leider. Ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, aber dass die Pythagoreer die Musik als Mittel zur Herabminderung von Leidenschaft
sehen. Ja, ja, ja.
Insofern frage ich mich, ist es Musik, kann man das wirklich eingrenzen auf dieses absolut mathematische Ding?
Überhaupt nicht. Sie sehen, dass die Musik eben einen sehr ganzheitlichen Aspekt natürlich hat in der griechischen Antike. Überhaupt die Musenkunst, nicht? Also das Musische an und für sich ist eben etwas viel weiter gedacht. Deswegen auch diese Verbindung zur Seelenlehre, zur Harmonie.
reines Beispiel jetzt einmal. Wenn ich einen C-Ton und ein eingestrichenes C, also da ist ja eine Oktave dazwischen, ich meine, ich bin ein absoluter Laie. Der Umstand, dass das irgendwie gleich klingt, ist das etwas, was wir, was ein Naturgesetz ist, so wie 4 plus 4 ist 8, oder ist das etwas, was wir von frühester Kindheit an gelernt haben, dass das gleich klingt?
Nun, ich behaupte mal, aber da gehen die Meinungen sicher auseinander, ich behaupte mal, dass es Naturgesetz ist, aber damit habe ich mich natürlich entlarvt als atonaler Romantiker, nicht? Also atonaler, Entschuldigung, ja.
Okay,
gleich. Vielleicht ad hoc zu diesem Thema noch etwas sagen. Ich habe eine Tochter, die im Alter von 5 Jahren eine Spielzeugorgel bekommen hat oder ausgeliehen hat von meiner Freundin. Und die hat einen Ton gedrückt und dann mit einem Finger und mit dem anderen Finger hat sie andere Töne dazu gespielt. Und plötzlich sagt sie, das reimt sich. Das war genau eine Oktave.
Mhm. Naja, das ist dieses Konsonanzprinzip. Ja, ja.
Also, das ist schon ein Naturgesetz, insofern, als wenn man eine Seite halbiert, dann entsteht eben die Hälfte oder verdoppelt, dann entsteht eine Oktave.
Aber,
also insofern ist es ein Naturgesetz.
Mhm. Okay. Aber gerade bei den Griechen sehen wir ja, dass die Quad eben auch als Konsonant ist. Angesehen wird. Das ist eben schon, also auch hier gibt es nicht restliche.
Auch das sind Naturgesetze. Man kann das ja von der schwingenden Seite ableiten und die Schwingungsknoten geben also genau diese Naturgesetze an.
Naja. Bitte sehr.
Ich wollte nochmal auf den Harmoniebegriff zurückkommen. Harmonie und Disharmonie. Nach dem griechischen Mythos ist ja die Harmonia die Tochter von Ares und Aphrodite. Hier sehen Sie ja, also es ist eigentlich von Krieg und Liebe sind die Eltern. Es ist also eine Disharmonie, es ist eine Gegensätzlichkeit. Und diese Gegensätzlichkeit wird jetzt in der Musik gebunden wieder zu einer neuen Einheit. Es ist eben hier die Frage Ganzheitlichkeit, zeichnet ja das ganze Denken der Vorsokratiker aus, bis hin zu Platon. Und Platon kritisiert hier gerade den Begriff der Harmonie gleich Seele. Das sagt zwar ein pythagoreischer Schüler dort in Phaidon, Simmias, aber dieser Gedanke ist ja nicht platonisch, sondern eigentlich gegen ihn, weil die Seele ist eben etwas Unausgedehntes. Und hier haben Sie ja doch eben etwas Ausgedehntes im Klang. Da ist ja doch etwas Materielles drin. Und das verträgt sich nicht mit der platonischen Auffassung von der Einheit der Seele. Die Trägerin dieses Ausgedehnten ist. Das Unausgedehnte, Träger des Ausgedehnten. Die Ruhe als die Bedingung für die Ermöglichung der Bewegung. Dahinter steht ja doch immer etwas Metaphysisches. Und auf diesem Hintergrund muss man eigentlich die ganze griechische Musiktheorie auch sehen. Und obwohl ja hier bei Aristoxenos neue, in die Zukunft weisende und die ganze abendländische Geistesgeschichte bestimmende neue Ansätze sind, eben die Frage nach der Empirie. Und da kommt dann doch wieder eine neue Spannung, tritt auf zwischen der Erfahrungswissenschaft und eben einer mehr intuitiven Wissenschaft, die der Pythagoreer. Und einmal wurde ja während Ihres Vortrages auch gelacht. Und da möchte ich doch nochmal, es war die Bohnenstelle.
Ja.
Aber Sie dürfen das ja nicht nur diätetisch sehen, den Bohnen, sondern das sind Embryonen. Für die Pythagoreer.
Ja, das ist die beseelten Lebewesen.
Ja, also das hängt mit deren Seelenvorstellung zusammen. Also das ist auch viel tiefer und darf nicht so oberflächlich nur beiseite getan werden.
Also ist die Musik ein Teil der Philosophie bei den Griechen? Ist das ein gehört das zusammen?
Ganzheitlich. Dieser ganzheitliche Aspekt des Menschen ist ganz wichtig. Und
aber wird nachher eben doch seit Aristoteles läuft es in eine andere Richtung, weil die ganze Schule des Aristoteles, hier kommt ja dann die Differenzierung. Es ist die Geburt der Einzelwissenschaften aus der zuvor ganzheitlichen Philosophie. Bei Platon ist ja die Mathematik eingebaut, die Geometrie eingebaut in das Ganze seiner Akademie. Da sind nicht Einzelwissenschaften schon getrennt, obwohl er hier mit derartigen schon beginnenden Mathematikern, die schon nur spezielle Mathematik trieben, befreundet war. Aber seit Aristoteles geht er eben die abendländische Wissenschaft neben der Philosophie oder die Philosophie neben. Da trennen sich die Wege und vorher waren sie eben zusammen und deshalb war es ja auch ein Bios Pythagoreikos, deswegen das Ethische so sehr. Weil hier das Ganzheitliche war und dieser Bios Orphikos, die orphische Lebensform, die pythagoreische und die platonische, die war eben ganzheitlich. Und da gehört die Musik darin. Und deswegen sagt der Platon doch in der Politeia, wenn man jetzt die Musik in andere Richtungen bringt, wenn sie also umfällt in andere, etwa in chromatische Richtungen, dass dadurch eben auch die Seele große Veränderungen in sich vornehmen wird. Eine Veränderung der Musik bedeutet eben eine Veränderung der Seele und des Ethischen, des Sittlichen. Also, das muss man also sehr stark auch wieder hineinnehmen.
Das kennt ja auch die barocke Affektenlehre, nicht? Das ändert sich also die Musik, ändert sich die Stimmung sozusagen, nicht? Das sind ja also wirklich. Das, natürlich, ja. Und
im 19., im 20., wir haben ja diese geistesgeschichtlichen Brüche, die können Sie auch an der Musikgeschichte ablesen. Nicht nur an der bildenden Kunst, nicht nur an der Philosophie.
Dankeschön. Hoppla, danke. Bitte sehr, der Herr da hinten.
Ja. Eine Frage hätte ich noch, eine ganz naive und laienhafte Frage. Wenn ich mir das vorstelle, dass jemand ein Instrument baut mit mehreren Saiten, dann ist es eigentlich, könnte ich meinen, das Natürlichste der Welt, alle Saiten gleichzeitig anzuschlagen. Und diese Situation ist nicht fremder als die, dass mehrere Leute auf einem Marktplatz gleichzeitig reden und vielleicht sogar gleichzeitig singen.
Richtig.
So, um das ein bisschen dagegen zu steuern, gegen diese klassisch bildungsphilosophische Richtung. Eigentlich sind wir ein bisschen verdorben durch unsere Bildung. Man könnte ja sagen, wenn man ganz naiv an die Sache herangeht, warum denn nicht mehr Stimmigkeit?
Eben, das ist auch meine Frage. Ja, und das ist eben auch bei Aristoxenos selber, wie gesagt, er macht eine Melodielehre. Das ist schon interessant, dass er die Harmonik eigentlich als Melodik betrachtet. Nicht? Also man müsste das Ganze schon einmal völlig anders übersetzen eigentlich. Er nennt es zwar Element der Harmonika, aber eigentlich müsste man sagen Element der Melodika sozusagen. Nicht? Also indem wir es dann ausführt. Und ich bin eben auch hier deiner Meinung, dass man das wohl nicht so klassisch sozusagen sehen sollte. Natürlich die einstimmige Musik, das war wohl auch aus der Gregorianik natürlich, aber das Zusammenklingen, zum Beispiel, da schreibt ja Aristoxenos auch an einer Stelle, dass sich Klänge aus dem Zusammenklingen von Knabenstimmen und Männerstimmen ergeben. Also das ist zumindest eine Oktav, nicht? Und Sie wissen, jeder Kirchenchorleiter kennt das Phänomen, dass öfters auch Leute zum Beispiel in der Quint mitsingen oder so, nicht? Oder in der Terz. Und das wird wohl in der Antike auch nicht anders gewesen sein. Ich denke hier, und dann haben wir eigentlich schon eine einfache Mehrstimmigkeit, nicht? Aber es ist natürlich im Dunkeln. Ich möchte mich eigentlich nicht festlegen da, nicht? Aber danke für den Einwurf auch, dass man natürlich alle Seiten spielt so nach der Art eines Gesangs. Also das denke ich, hat man sicher gemacht. Warum nicht, ja?
Bitte, da hinten ist, glaube ich, noch eine Frage.
Ich hätte eine philosophische Frage. Hat Aristoteles einen Kosmosbegriff von welchen und welche Lebensmaxime stellt er auf?
Ja, das ist eben interessant. Aristoxenos changiert hier zwischen beiden Schulen irgendwo. Nicht? Einerseits zeigt er sich ja doch als starker Aristoteliker, und fast als Atheist eigentlich in gewisser Weise. Auf der anderen Seite doch wieder kommen also sehr stark diese pythagoreischen Gedanken bei ihm, die er natürlich immer als Biograf, eigentlich als Historiker, sozusagen aus der Außenwarte eigentlich überliefert. Wie er jetzt selbst, ich denke wohl auch, dass er ist in Süditalien geboren und ging eben bei den ersten Pythagoreern in die Schule. Also ich meine schon, dass er wohl auch diesen ethischen, darum gibt er ja dem auch so großen Raum, diesen ethischen Lebensformen des Pythagorismus sehr nahe gestanden haben mag, nicht? Und vielleicht mag auch das ein Grund sein, warum er dann, aber das ist jetzt wirklich schon eine Spekulation, warum er dann eigentlich in der Schule des Aristoteles nicht so Fuß fassen konnte, wie das ja dann eigentlich, also Theophrast hat ihn ja dann eigentlich überrundet, wenn man also das, also Theophrast kennen Sie vielleicht als den Autor der Charaktere, auch ein interessantes Werk, und sobald Theophrast auftritt im Peripatos, ist das Aristoxenos weg. Er mag wohl wirklich zwischen beiden Richtungen gestanden haben, nicht? Sowohl Aristotelismus als auch Pythagorismus.
Gut, gibt es noch Fragen?
Die Lebensmaxime.
Okay. Naja, über ihn als, dass er selbst nimmt sich da sehr zurück, nicht? Also er berichtet eben diese Stellen, nicht? Aber ich denke, er wird wohl auch dem Pythagorismus, also nur eben noch in einer radikaleren Form, nicht? Also weg vom Zyklischen, weg von der Wiedergeburt, eben hin, bis hin zu einer Negation der, also der Unsterblichkeit der Seele. Ne?
Gibt es noch Fragen? Ja, doch noch eine, bitte ganz hinten.
Ich hätte noch eine Verständnisfrage zum Begriff des Ganztones. Sie haben anfangs gesagt, es ist eine Quinte minus einer Quarte.
Richtig, ja. So definiert es Aristoxenos, ja.
Und woher hat er den Quint- und den Quart-Begriff gehabt?
Die wiederum aus der Oktav, nicht? Also Quint plus Quart ergibt Oktav, und das ist eben als Konsonant, also er setzt hier mal an. Also irgendwann die Oktav, oder sind das Intervalle, die in sich, die also mit sich selbst in engster Verbindung stehen und aus dem Konsonanzbegriff selbst, nicht? Also er definiert, er stellt einmal voraus, die Konsonantenintervalle sind eben diejenigen, und dann kann man addieren und subtrahieren, wie man das eben will.
War das für ein Saiteninstrument abgeleitet? Ich habe da mal gehört, dass da dieses Monochord gegeben hat.
Ja, das ist also, er hat sicher da auch, das, ich meine, das kommt aus dem Pythagorismus, die Pythagoreer haben ja das Monochord sehr verwendet. Das war ein Demonstrationsinstrument, nicht? Und da hat man also die Intervalle abgesteckt sozusagen. Und daraus konnte man ja dann die Proportionen sozusagen bemessen. Aber wie gesagt, Aristoxenos wird es wohl verwendet haben, aber gleichzeitig, und das ist eben das Neue bei ihm, kommt das Gehör hinzu als oberste Beurteilungsinstanz. Und da ergibt sich dann eben richtig dieses pythagoreische Komma, diese Differenz zwischen mathematischer Berechnung, jetzt ganz einfach gesagt, diese Differenz zwischen mathematischer Berechnung und dem, was wir akustisch als rein empfinden, als Konsonant empfinden. Und diesem Problem geht er eben aus dem Weg, indem er eigentlich das nicht über die mathematische Proportion definiert, sondern einfach so voraussetzt, weil er eben, und das ist meine Meinung, eben diesen logarithmische Systeme noch nicht kannte, nicht? Wie die griechische Mathematik überhaupt, die das dann sehr wohl auch mathematisch untermauern kann, was eben rein oder was eben, ne?
Ja, so, es ist
ad hoc dazu, ne? Die Quinten selber, die geben ja eigentlich praktisch keine Probleme, selbst auf der logarithmischen Skala, mhm. Also die vierte, na, wie ist das, die fünfte Wurzel aus 2 ist ziemlich genau, entspricht dem Verhältnis 4:3, 3:2, Entschuldigung, für die Quint. Also das ist fast unhörbar,
der Unterschied. Geht's noch,
bei der Quint und ja. Bei der Quart eigentlich auch. Mhm. Natürlich dann beim Ganzton,
da haben wir das Problem.
Differenz.
Ja. Da geht's auseinander.
Da geht's dann auseinander und richtig. Am ärgsten, und es gibt ja die großen Stimmungsprobleme später, ist dann die Terz. Mhm. Das ist eigentlich das Schwierigste.
Richtig, ja.
Ich glaube, wir haben lang genug diskutiert und alle Fragen beantwortet, hoffentlich. Wenn es noch welche gibt, Herr Kaiser ist gerne noch bereit, im kleinen Rahmen Ihre speziellen Fragen zu beantworten.
Ja,
bitte, Sie möchten auch noch sagen.
Ich darf noch hinzufügen, also wer will, es gibt auch heute mein Buch zum Rabattpreis. Ich habe ein Exemplare da, und das kann also hier auch bei mir natürlich noch gerne erworben werden.
Das neue Buch gibt dort hinten auf der linken Seite dann, wenn Sie es interessiert. Ich denke, es ist ein guter Preis, der heute angeboten wird. Also bitte greifen Sie zu. Ich danke vielmals für den sehr, sehr spannenden Vortrag. Eine Frage habe ich noch. Wenn Aristoxenos sozusagen mehr oder minder abgeschlossen ist, woran arbeiten Sie jetzt?
Momentan arbeite ich gerade an einem speleologischen Artikel, einem größeren einem Bericht zur Höhlenforschung aus dem Totengebirge, und ich hoffe, dass der bald erscheint. Ja.
Also wieder ganz etwas anderes, auch eine spannende...
Aber nicht ganz anders.
Nicht ganz anders, okay.
Ein berühmtes Bild von Berkeley zeigt Kalypso vor einer Höhle mit einer Lyra.
Okay, also am Eingang. Aber die wird in diesen Höhlen, wo Herr Kaiser forscht, glaube ich, nicht sein. Aber lassen wir uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Ich danke vielmals. Ich habe noch einige Ankündigungen zu machen. Die nächsten Veranstaltungen sind am 5.4., das ist der Ostermontag, aber nicht hier im Kepler-Salon, sondern wir machen einen kleinen Ausflug, nicht weit. Wir gehen nämlich in das Akustikon, Welt des Hörens, und da geht es um das Thema Hören und Religion, Klang in seiner anthropologischen Dimension. Es wird Peter Androsch selbst dort sein und Christian Freilinger. Der Gastgeber ist Ferry Oellinger. Eine Woche darauf gibt es wieder hier im Kepler-Salon am 12.04. Linz ungeschminkt. Martin Heller und Ulrich Fuchs suchen nach der Wahrheit. Linz 09 ist Geschichte und alle Fakten liegen auf dem Tisch und vieles mehr. Gastgeberin ist Christine Heiden. Wenn Sie das interessiert, bitte kommen Sie. Dann habe ich noch eine Bitte. Wir haben aus dem Freundeskreis, viele wissen schon davon, haben wir einen eingetragenen Verein gegründet, damit wir die Fortführung dieses sehr interessanten und auch für Sie, nehme ich an, spannenden Salons weiterführen können, brauchen wir weiterhin Ihre Unterstützung. Bitte, es liegen Formulare auf. Der Mitgliedsbeitrag für ein Jahr sind 25 Euro. Wir nehmen natürlich jede Höhe Ihres möglichen Geldbetrages sehr gerne entgegen. Ja. Zahlscheine liegen auch auf. Also das wäre von meiner Seite noch zu sagen. Ja, bis 22 Uhr können Sie hier noch verweilen und etwas trinken an der Bar, mit Freunden sprechen und mit Herrn Ikrus. Ich danke vielmals und